Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast-Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, heute zwei absolut versierte Experten auf ihrem Gebiet begrüßen zu dürfen. Und zwar einmal die Immobiliensachverständige für Stuttgart und Coburg, Nathalie Klamt.
Hallo.
Und unseren Baufinanzierer für Coburg, Sascha Brückner.
Hallo auch von mir.
Und wir sprechen heute über das Thema Goldgrube oder Kostenfalle. Worauf muss man als künftiger Immobilienbesitzer achten? Ein Schwerpunkt unseres Gesprächs wird dabei auch die Rolle des Erben einnehmen, denn ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass wir in Deutschland pro Jahr 430.000 Immobilien vererben und im Gegensatz dazu werden nur rund 290.000 Eigenheime oder Grundstücke verkauft. Also die Zahlen stammen aus dem Jahr 2021 und sie kommen vom Blog ratgeber-erbengemeinschaft.de. Das heißt, ihr beide habt wahrscheinlich einmal natürlich Immobilienkauf, aber auch natürlich mit dem Thema Erben und Vererben zu tun. Und da vielleicht gleich meine Einstiegsfrage an dich, liebe Nathalie. Wie kann ich mir denn deine Tätigkeit vorstellen?
Also ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Wert der Immobilie festgestellt werden muss. Gerade jetzt im Zusammenhang beim Erben mit der Erbschaftssteuer oder wenn man vererbt, noch zu Lebzeiten, dann kommt das Thema Schenkungssteuer. Für solche Gelegenheiten komme eben ich ins Spiel und mache eben ein Verkehrswertgutachten für die entsprechende Immobilie.
Wie sieht so ein Verkehrswertgutachten aus?
Es besteht aus zwei Teilen. Einem beschreibenden Teil, wo ich halt im Vorfeld erstmal die rechtliche Situation, das ist ganz wichtig, abkläre. Und dann natürlich auch die Beschreibung der Immobilie an sich. Und der zweite Teil ist eben die Berechnung. In der Regel werden zwei Berechnungen gemacht, je nach Immobilie. Wenn man jetzt von einem Einfamilienhaus ausgeht, dann hat man das Sachwertverfahren, also wie wurde die Immobilie gebaut, die Baukosten berücksichtigt. Und das zweite Verfahren wäre in dem Fall dann eben das Ertragswertverfahren. Da wird angesetzt, wie wenn ich die Immobilie vermieten würde, was könnte ich da für einen Ertrag erwirtschaften.
Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Kostenfallen, die beim Erben oder auch beim Kauf einer Immobilie unterschätzt werden, vielleicht von den Käuferinnen und Käufern und den Erben?
Der Klassiker ist, dass die Menschen den Wert ihrer Immobilie echt überschätzen. Und zwar nicht nur um 10%, sondern 20% aufwärts. Das ist die größte Herausforderung, den Leuten zu sagen, nee, also so viel ist deine Immobilie gar nicht wert. Was viele auch einfach nicht berücksichtigen, ist, dass man genügend Rücklagen auch bilden muss. Und das ist eine echt große Kostenfalle, ja, weil wenn man nämlich eine Immobilie kauft oder eben erbt und dann kommt in 5 Jahren das Dach oder die neue Heizung oder, ja, dann sind echt viele, wo sagen, oh mein Gott, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet und wir haben gar nichts zurückgelegt. Was auch viele nicht wissen, ist zum Beispiel, wenn man eine Immobilie erbt, muss man innerhalb der nächsten 2 Jahre die Heizung erneuern, wenn die schon älter als 30 Jahre ist. Auch wenn die Heizung noch gut ist, darf die trotzdem nicht im Bestand bleiben. Man muss eine energetische Sanierung durchführen und da kommen schon die einen oder anderen 10.000 Euro auf einen zu.
Da würde ich auch gleich mal überleiten zu dir, Sascha. Du kümmerst dich ja um das Thema Baufinanzierung. Wie sieht das denn in deiner Praxis aus? Kannst du den Eindruck bestätigen? Und wenn ja, wie kannst du die Leute dabei unterstützen?
Wenn ich jetzt das Thema von Nathalie höre, ist das ja oftmals eine Sache, die man zwar erahnen kann. Ne? Wenn man ein Immobilienvermögen in der Familie hat, dann ist irgendwie klar, wie das dann auch mal weitergehen wird, also an wen das übertragen wird und so weiter. Dann kann man sich natürlich da auch ein Stück weit vorbereiten, wenn man das denn möchte. Aber es gibt ja auch Beispiele, und das habe ich dann in meiner Praxis auch hin und wieder mal erlebt, wo ein Immobilienerwerb durch Erbschaft völlig überraschend kam und dann natürlich auf keine Vorbereitung getroffen. Und dann kann ich mir sehr gut und sehr schnell nachvollziehen, dass das denjenigen auch ganz schnell vor ja, eine unvorstellbare Aufgabe ganz plötzlich stellt. Ne? Thema energetische Sanierung, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ich hatte tatsächlich mal 2, 3 Vorhaben, wo eine Erbschaftssteuerbelastung finanziert werden musste. Da habe ich noch nicht mal an der Immobilie irgendwas gemacht oder die vielleicht verschönert, sondern ich habe erstmal eine riesen Zahllast am Backen sozusagen, die ich irgendwo erstmal stemmen muss oder irgendwo die finanziellen Mittel hernehmen muss. Also eine ultra spannende Geschichte und weil ich diesen Vorgang aber so recht selten auf dem Tisch habe, war das für mich wirklich Überraschung, allein das zu hören, dass die Erbschaft fast doppelt so häufig vorkommt wie ein Kauf pro Jahr.
Vielleicht auch nochmal, wenn wir das Thema Erbschaftssteuer haben, zu dir nochmal, Nathalie. Und damit auch die Frage von deinem Gutachten, hängt ja wahrscheinlich auch immer ein Stück weit die Höhe der Erbschaftssteuer ab, oder?
Genau, vom Wert der Immobilie. Und dann ist es natürlich, also da muss man auch den Steuerberater ganz genau nochmal fragen. Aber wenn man jetzt so ins Internet schaut, kann man ja auch diese Freibeträge mal so sehen. Ja, und davon hängt es natürlich auch ab. Bist du direkter Nachkomme, also Kind, oder bist du Neffe oder Nichte oder gar noch weiter weg, wenn überhaupt? Ja, also je nach, da ist ja auch die Höhe der Erbschaftssteuer dann abhängig. Und was ich auch noch ganz kurz zum Sascha sagen wollte, ich habe ganz oft in meiner Praxis auch Menschen, die sagen, nach mir die Sintflut sozusagen, ich beschäftige mich überhaupt nicht damit, weil wenn ich tot bin, geht es mich nichts mehr an. Und dann haben die Erben ganz oft auch ein echtes Problem, weil so wie du sagst, hier kurz mal 100.000 Euro Erbschaftssteuer an Start bringen sozusagen, ja, das ist natürlich schon echt schwierig. Und deswegen appelliere ich immer, Leute, kümmert euch drum. Übernehmt Verantwortung für euer Immobilienvermögen und vor allem auch für die, die danach kommen. Lasst die nicht im Regen stehen.
Wir haben aber wahrscheinlich auch, was die Erbschaftssteuer angeht, durchaus regionale Unterschiede. Weil ich denke natürlich, wenn es vom Wert der Immobilie abhängt, ist natürlich auch der Standort der jeweiligen Immobilie entscheidend, oder?
Ja, natürlich. Also der Standort ist das Größte. Ja, also man hat ja gerade jetzt, wenn man über den Sachwert eine Immobilie berechnet, die hängt ja zusammen aus dem Bodenwert und dem Wertanteil des Gebäudes. Und wenn wir in einem Ballungsgebiet sind, dann ist es natürlich, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, der Boden 1 Million Euro wert und die Immobilie 200.000. Und wenn man genau die gleiche Immobilie aufs platte Land setzt, ja, dann reden wir da von 50.000 Euro Bodenwert für die gleiche Größe an Grundstück. Also es ist schon sehr, sehr abhängig vom regionalen Standort.
Also ich finde das hochspannendes Thema. In meiner Beratung versuche ich dem ja auch vorzubeugen, gerade wenn es an den ungeplanten Vererbungsfall geht. Ne? Also wenn jetzt ein junges Pärchen jetzt eine große Finanzierung aufnimmt, vielleicht wo schon Kinder da sind, dass man eben die Nachkommen entsprechend absichert. Zu dem Thema, das ist eigentlich eine ganz witzige Anekdote, habe ich immer einen Spruch, kommt aus einem Hollywood-Film, aus großer Macht folgt große Verantwortung, gepaart mit dem Spruch, Eigentum verpflichtet. Ich glaube, das hat mindestens auch jeder Zweite, auf jeden Fall jeder Immobilieneigentümer schon mal irgendwo gehört. Und wenn ich da meinem Nachwuchs, ich will ja nicht zur Last fallen, zumindest ist mein persönlicher Ansatz und das so berate ich eben auch, sondern eher einen Vermögenswert vererben möchte, dann kann man das natürlich auch proaktiv beeinflussen, auf jeden Fall. Aber halt immer, wie gesagt, bei mir, ne, also ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Kauf, dann ist es ja eher eine proaktive Haltung, anstatt in der Vererbung hängt es ja auch immer oft von dem Erblasser ab. Und wenn der eben nicht so motiviert ist bei der Sache, ja, ist der Erbende, hat halt immer eine größere Herausforderung.
Wenn ich jetzt natürlich das Standortthema und die Wertigkeit der jeweiligen Immobilie nehme, sind wir auch wieder in der Finanzierung drin, weil ich gehe ja mal persönlich davon aus, dass jetzt der Preis, um so eine Immobilie instand zu setzen, wahrscheinlich auch überall gleich hoch ist, aber natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen behaftet. Wenn ich jetzt natürlich eine Immobilie, nehmen wir mal das Beispiel Stuttgart, hernehme und sie dort herrichte und vielleicht jetzt hier im schönen Oberfränkischen, habe ich natürlich wahrscheinlich einen anderen Grundwert, der mir auch bei der Finanzierung dann natürlich hilft. Oder täusche ich mich da, Sascha?
Nein, absolut. Also indirekt ist ja das Bewertungsverfahren. Gutachten erstellen beruht ja auch auf diesen Bewertungsrichtlinien. Und da ist ja eben Lage, Adresse ein ganz großes Kriterium, was jetzt Bodenrichtwert und so weiter und auch die Nachfrage in gewissen Gebieten. Dann habe ich Stuttgart zum Beispiel im Ballungsgebiet, wo ich da eine ganz andere Beleihungswertrichtlinien habe aus Sicht einer Bank als vielleicht auf dem Dorf, auf dem Land. Also definitiv, genau. Das ist ja aber blöderweise, könnte man fast sagen, nur die eine Ansicht oder die eine Betrachtung einer Bank, weil auch wenn ich jetzt in Stuttgart eine Immobilie habe, die vielleicht deutlich mehr wert ist, brauche ich ja trotzdem meine Haushaltsrechnung, die entsprechend genug Rate, Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, um mir diesen Wert auch eben in Stuttgart leisten zu können. Das ist nämlich auch oft der Trugschluss, wenn ich eben irgendwo ein Gebiet ziehe, wo ich sage, hey, da habe ich doch viel, viel mehr Wert, mehr Substanz. Ja, okay, aber die höhere Finanzierungssumme, die muss eben auch irgendwo herkommen und finanziert werden können. Wenn ich jetzt aus so einem Ballungsgebiet komme, das ist ja auch immer so dieses Regionalprinzip, habe ich sehr wahrscheinlich eben auch ein anderes Lohnniveau, wo ich da eben auch besser klassifiziert bin als jemand auf dem Land irgendwo. Aber das ist halt immer, das sind wir auch direkt im Thema, eine sehr individuelle Betrachtungsweise und führt eben auch dazu, dass man so eine allgemeingültige Aussage, dort funktioniert es, da funktioniert es weniger, gar nicht so einfach treffen kann. Das kommt immer, wie auch der Steuerberater muss ich schon sagen, es kommt immer darauf an.
Und hast du so typische Fallen, in die Käufer oder auch Erben einer Immobilie tappen und vielleicht auch Tipps, wie sich die vermeiden lassen, Sascha?
Ja, spannende Frage. Also wenn ich jetzt gerade die ganz aktuelle Situation mal betrachte, wo wir ja eine sehr ungünstige Ausgangssituation haben, weil jetzt nicht nur die gestiegenen Baupreise, die wir jetzt schon monatelang kannten, kommt eine sehr hohe Inflation, sehr hohe Energiekosten mit dazu. Und was jetzt just ganz brennend, wir hatten es eingangs kurz erwähnt, auch noch dazu kommt, sind die gestiegenen Bauzinsen. Also eine sehr, ich sag mal, ungünstige Situation, wenn ich jetzt ganz akut vorm Immobilienerwerb oder Kauf stehe. Aber ein Erbe sich den Zeitpunkt ja gar nicht so einfach aussuchen kann, der muss natürlich auch irgendwo umgehen können mit der aktuellen Situation. Wir kommen da vielleicht gleich noch drauf. Ein paar Möglichkeiten gibt es ja auch noch, sich gegen diese Widrigkeiten in der aktuellen Situation wehren zu können. Aber was ich eigentlich am meisten kritisiere im Moment, ist diese Panikmache, das ist also aus den Medien, aus der Presse, die eigentlich eher zu einer Verunsicherung führt, anstatt zu selbstbewussten Handeln. Klar, die Umstände geben es einerseits her, aber es gibt eben ganz wenige Ratgeber oder Menschen, die halt auch eine Lösung aufzeigen, sondern es werden nur Probleme irgendwie durchs Dorf getrieben. Das finde ich schon aktuell die größte Herausforderung. Und ja, wenn du mich fragst, wie man das vermeiden kann, ist zwar leicht und blöd gesagt, einfach den kühlen Kopf bewahren, ne? Also die eigene Situation wirklich auf den Prüfstand stellen, die eigene Haushaltsrechnung. Was habe ich für Einnahmen, für Ausgaben? Worauf kann ich vielleicht verzichten? Was kann ich etwas vielleicht nach hinten verschieben, wenn mal die Situation wieder besser wird? Und wenn das aktuelle Vorhaben, der Erwerb einer Immobilie einfach zu viele Fragen aufwirft, ja, mein Gott, dann sollte ich es vielleicht wirklich auch als Signal des Universums sehen und sollte das einfach ein bisschen nach hinten schieben und mich dann einfach noch ein bisschen besser vorbereiten und ein paar Rücklagen aufbauen.
Wie ist das denn aus Erbensicht? Weil da kann man sich das ja nicht immer aussuchen, Nathalie. Hat man da auch Möglichkeiten? Also ich meine, man muss ja jetzt, glaube ich, nicht zwingend eine Immobilie annehmen, nur weil man sie erbt. Ich glaube, da kann man, bevor man Erbe annimmt oder ausschlägt, sich natürlich auch darauf vorbereiten.
Naja, also die Frist, ein Erbe auszuschlagen, ist relativ kurz. Das sind 6 Wochen, glaube ich. Und wenn man in so eine Erbsituation kommt, hat man ja auch nicht wirklich den Kopf. Was man natürlich auch sagen muss, wenn man sich es irgendwie leisten kann, eine Immobilie zu erben, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt ausschlagen, wenn es jetzt nicht gerade ein Abbruchhaus ist oder so, ja, weil das ist natürlich ein Wert, den man unendlich halten kann, in der Familie dann auch. Mein Tipp ist natürlich, man soll nichts überstürzen. Das ist mal das Wichtigste, sondern man muss sich wirklich Zeit lassen in so einem Prozess. Was auch viele nicht machen, sie scheuen davor, sich fachmännisch beraten zu lassen, weil Zusatzkosten entstehen. Aber die Zusatzkosten, die da entstehen, wenn man jetzt einen Energieberater mit ins Boot holt oder wie mich einen Immobilienbewerter, die sind relativ gering, wenn man Schaden dann im Vorfeld abwenden könnte. Ich hatte zum Beispiel mal für eine Bank, habe ich ein Beleihungswertgutachten gemacht für einen Erwerb von einer Eigentumswohnung mit einem Wert von 1,2 Millionen Euro. Und da war der Kauf schon abgeschlossen. Und dann war die Käuferin, die war so fasziniert, dass es Personen gibt, die so einen Beruf machen wie mich, wo ich mir denke, also gute Frau, du kaufst eine Immobilie für 1,2 Millionen und hast dir noch nie Gedanken über den Wert gemacht. Und dann ist natürlich immer die Sache, warum? Naja, weil die Leute nicht wissen, dass Wert und Preis zwei unterschiedliche Begriffe sind. Der Wert ist immer ganz anders als der Preis. Und der dritte Tipp, den ich mitgeben möchte, und das habe ich vorher schon mal angerissen, ist, seid ehrlich zueinander und vor allem mit euch selbst. Könnt ihr euch das tatsächlich leisten oder ist das eine Milchmädchenrechnung, die ihr da macht? Weil wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann muss man eine Waschmaschine kaufen, aber wenn die Finanzierung spitz auf Knopf ist und man hat gar keine Gelegenheit, sich mehr eine neue Waschmaschine zu kaufen, ist es das wirklich wert? Also das sind so meine Tipps, die ich so mitgeben kann aus meiner Praxis.
Welche Tipps hast du für uns, Sascha, wenn es darum geht, das Thema Immobilienfinanzierung mit kühlem Kopf und wohlüberlegt anzugehen?
Jawohl, ich würde bei dem ersten Tipp direkt alle auf den einen Punkt von Nathalie nochmal einsteigen, als sie jetzt deutlich gemacht hat, dass es schon sich lohnt, einen Immobilienwert, wenn ich die Gelegenheit habe, sowas auch zu erben, schon versuchen sollte zu halten. Daran möchte ich mal anknüpfen. Die Immobilie ist ja gerade auch in so schwierigen Zeiten, wie wir es jetzt haben, hohe Inflation und so weiter, immer noch ein idealer Vermögenswert, der es mir nicht nur möglich macht, meine Kaufkraft, mein Vermögen zu erhalten, also vielleicht auch über so eine Situation zu bringen. Die Schwierigkeit ist ja nur, wenn ich eben jetzt gerade erwerben möchte. lasst euch, ist vielleicht fast ein Appell als Tipp, tatsächlich nicht unbedingt verunsichern durch Medien, durch äußere Einflüsse, durch Umstände und so weiter. Denn die Immobilie ist nach wie vor ein, ich habe es gerade eben gesagt, super Vermögenswert, um eben auch Kapital und Vermögen eben zu erhalten, aufzubauen. Ich hatte einmal schon gesagt, Haushaltsrechnung wirklich auf den Prüfstand stellen. Was ändert sich auch nach der Immobilie, nach dem Erwerb? Und da rede ich jetzt nicht nur Finanzierungskosten, Nebenkosten oder entsprechende Dinge, die direkt mit der Immobilie zu tun haben, sondern aber auch weichere Faktoren, wie zum Beispiel, habe ich danach mehr Fahrtkosten? Habe ich vielleicht weniger Fahrtkosten, wenn ich mit Immobilie suche, wo ich vielleicht auch näher arbeite und so weiter? Also das wirklich mal nicht zu kurz denken, sondern wirklich mal sich reindenken, was passiert, wenn. Das ist ein ganz wichtiger richtiger Tipp. Die Immobilie an sich, damit möchte ich die ersten zwei Sachen jetzt mal abrunden, bringt für mich persönlich ja auch eine Art positiven Sparzwang mit. Das heißt, es ist immer noch sehr erstrebenswert. Und was ich damit sagen will, positiven Sparzwang, denken wir uns mal kurz rein, wer eine Immobilie hat und Rücklagen aufbaut, der tut sich meiner Ansicht nach deutlich schwerer, Rücklagen irgendwie ranzugehen und auszugeben, weil ich eben immer im Kopf habe, Mensch, wenn was mit meinem Haus ist. Ich meine, das ist absolut nicht negativ, weil es kann ja auch sein, dass eine Immobilie oder es gibt eben Stimmen, die sagen, ja Mensch, du könntest dir aber sonst was leisten, machst es aber nicht wegen deinem Haus, das finde ich eigentlich Quatsch. Aber man hat eine höhere Hemmschwelle, Geld auszugeben und baut dadurch einfach mehr Vermögen auf. Das finde ich eine sehr spannende Nebeneffekt von der ganzen Geschichte. Als dritten Tipp, es gibt tatsächlich noch Möglichkeiten, sich gegen bestimmte Probleme dieser aktuellen Zeit oder Herausforderungen zu wehren. Und zwar, es gibt noch Möglichkeiten, sich auch den niedrigen Zins zu sichern. Es gibt noch bestimmte Vergünstigungen. Klar, die muss man dann schon suchen, wenn es um irgendwelche Materialkosten geht oder auch beim Hausbau. Da wäre zum Beispiel, nochmal ganz kurz angesprochen, Fertigteilhäuser, die eine Preisgarantie geben. Aber die Niedrigzinsen sind jetzt unabhängig von irgendeinem Bauvorhaben oder Kaufvorhaben, sondern vielleicht auch dafür relevant, was Nathalie gesagt hat. Wenn mal energetische Sanierungen kommen, wenn ich mal einen machen muss zum Beispiel, ich nenne es beim Wort, das ist der Bausparvertrag. Der Bausparvertrag, der war schon immer die unbedingte Empfehlung für Immobilienbesitzer, ist sozusagen die Versicherung gegen ungeplante Kosten, aber auch die Möglichkeit, wenn ich mir wirklich was leisten möchte, also eine Modernisierung, ein Umbau etc. pp. Und diese Bausparverträge geben eben nach wie vor die Möglichkeit, sich sehr, sehr günstig an Finanzierungskonditionen ranzukommen und diese zu sichern. Liegt ein bisschen daran, dass es entkoppelt ist vom Kapitalmarkt. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr ins Detail treiben, aber sie sind eben entkoppelt und haben dadurch ganz andere Möglichkeiten und ja, bieten mehr Optionen für den letztendlichen Immobilienbesitzer oder den künftigen Immobilienbesitz, der angestrebt ist. Es waren eigentlich schon drei Tipps. Ich möchte es mit einer Sache zusammenfassen. Lest Bücher. So komisch, wie es klingt. Holt euch Rat von einem Fachmann. Also fragt die, die es schon gemacht haben, was ihr vorhabt. Da werden sich ganz automatisch Erfahrungswerte übertragen, die es besser ist, nicht selber zu machen. Die werden euch automatisch erzählen, was jetzt nicht so klug war und was vielleicht gut funktioniert hat. Also da kann ich nur empfehlen und vorschlagen. Und da gibt es tatsächlich nicht zu viel. Lieber ein Buch zu viel gelesen als eins zu wenig.
Ich gebe noch den wichtigsten Tipp. Denn wie du schon gesagt hast, Sascha, man kann Bücher lesen, man kann Experten fragen. Und ich freue mich, dass ich mit euch heute wirklich zwei absolut versierte Expertinnen auf dem Gebiet hatte, was das Thema angeht, Goldgrube oder Kostenfalle. Ich denke, mit euch an der Seite kann man da auf jeden Fall nur gewinnen und nur profitieren. Und deshalb würde ich einfach in der Infobox eure Links zu euren Terminbuchungstools mit einstellen, weil ich denke, wenn jemand eine Frage hat, dann kann der sich natürlich auch direkt mit so einem Thema an euch wenden und ist bei euch an der absolut richtigen Adresse und da kann auch nichts mehr schief gehen.
Sehr gerne.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, ja, war eine sehr schöne Runde.
Ja, wir haben zu danken und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und macht's gut.
Tschüss.
Ciao.